Ich bin sehr dankbar, heute hier sein zu dürfen in dieser, ja, nicht ganz kleinen Gemeinde, die gut gefüllt ist. Und ich habe bei den Worten des Bruders auch geschmunzelt, wo er sagte, wir können aber auch die Stühle wieder zurückstellen bei Bedarf. Vielleicht kommt das noch. Meiner Erfahrung nach sind das die schönsten Veranstaltungen, wenn der Platz nicht reicht und Stühle reingebracht werden müssen. Das ist immer ganz, ganz schön, ganz toll. Gut, ich komme eben zur Predigt heute. Der Titel, der ist angezeigt, ist der Sabbat heute noch geboten? Nun, es sind viele Bibelverse in dieser Predigt enthalten und ich möchte an der Stelle vielleicht mit einem Schmunzeln sagen, diesmal ist es nicht meine Schuld, dass ich nicht nur einen Bibelvers habe und meine Predigt dadurch einfach ist, sondern das Thema und Menschen, die sich damit befasst haben, haben dafür gesorgt, dass es doch viele Verse sind, die ich hier ansprechen soll. Ja, der Sabbat, ein wertvoller Tag. Wir sind heute am Sabbat versammelt. Wir alle sind uns sicher, es ist ein besonderer Tag, ein von Gott geheiligter Tag. Und wir haben einen Glaubenspunkt auch dazu. Es ist der Glaubenspunkt Nummer 20 von 28 Glaubenspunkten. Ich möchte diesen Glaubenspunkt tatsächlich einmal vorlesen. Nach 6 Schöpfungstagen ruhte Gott auf unser Wohl bedacht am 7. Tag und setzte den Sabbat für alle Menschen zum Gedenken an die Schöpfung ein. Das 4. Gebot in Gottes unwandelbarem Gesetz gebietet die Heiligung des 7. Tages der Woche als Tag der Ruhe, der Anbetung und des Dienens, so wie es uns Jesus Christus, der Herr des Sabbats, gelehrt und vorgelebt hat. Der Sabbat ist ein Tag froher Gemeinschaft mit Gott und untereinander. Er ist ein Sinnbild unserer Erlösung durch Christus, ein Zeichen unserer Heiligung, ein Ausdruck unserer Treue und ein Vorgeschmack ewigen Lebens im Reich Gottes. Der Sabbat ist Gottes bleibendes Zeichen seines ewigen Bundes mit seinem Volk. Wer diese heilige Zeit freudig beachtet, von Abend zu Abend, von Sonnenuntergang zu Sonnenuntergang, feiert Gottes schöpferisches und erlösendes Handeln. Alle diese Aussagen sind biblisch belegt und eben in klein seht ihr dort unten die Bibelverse, auf die es sich bezieht. Aber stimmt das wirklich? Halten wir einen jüdischen Sabbat? Sind wir vielleicht gesetzlich? Das wird teilweise so behauptet. Ich möchte eine Erfahrung berichten, sie ist, glaube ich, mittlerweile 7, 8 Jahre her. Ich war in Herford am Gänsemarkt in einem christlichen Café. Die Betreiber waren sehr nett und auch die Gäste, die dort waren. Ich hoffe, man hört mich gut. Ich selber höre mich jetzt anders wie vorher, aber ich hoffe, die Tonqualität ist in Ordnung. Gut, ich gehe davon aus. Und dort vor Ort war, in dem christlichen Café, es war nicht seins, es gehörte jemand anderem, der das finanzierte, der war ein sehr interessanter Christ. Er hatte eine Vorgeschichte, eine kriminelle Vorgeschichte und für mich war es eindeutig, Gott hat an ihm gearbeitet. Aber es gab bestimmte Themen, er war evangelikal, bei denen hat er nicht so gern mit sich reden lassen. Im Endeffekt war es so, ich habe versucht, ihn zu bekehren und er hat versucht, mich zu bekehren. Es gab eben so bestimmte Themen, der Sabbat, das habe ich aber dann erst erfahren im Verlauf, und Themen wie Alkohol, Zigaretten, Kaffee, darüber wollte er nicht diskutieren. Also es hat für ihn nicht zur Lehre gehört. Und okay, wir saßen also zusammen freitags nach dem frühen Abend. Und es war eine schöne Runde, wir haben zusammen Bibel gesprochen, wir haben gebetet und irgendwann kommt er dann zu mir, neigt sich zu mir und sagt, ja, aber du weißt schon, dass du verloren bist, wenn du den Sabbat hältst. Und ich, ja wie? Und das, ich hatte mich damit noch nicht so intensiv auseinandergesetzt. Und ich ganz spontan zu dem Zeitpunkt sagte ich, ja, wie jetzt? Okay, halt mal. Jetzt lügt ihr absichtlich, um nicht verloren zu sein? Und die, nein, natürlich nicht. Und ich, ja, wie jetzt? Ja, wenn ihr in einer Beziehung seid, seid ihr da treu? Ja, doch, doch, doch. Na ja, dann habe ich so weitergedacht. Ja, muss ich jetzt Angst haben? Bringt ihr Leute um oder was? Nein, natürlich nicht. Dann habe ich gesagt, okay, alles klar, dann geht es also nur um dieses eine Gebot, ja? Oder habe ich das richtig verstanden? Ihr habt auch keine anderen Götter nebenbei? Nein. Das Ergebnis dieses kurzen Gesprächs war, dass zwei dieser etwa fünf anderen, die da dabei waren, den Sabbat gehalten haben. Mindestens ein halbes Jahr lang, so wie ich mich erinnere. Sie sind leider nicht in die Gemeinde Herford gekommen, aber ich habe sie immer wieder getroffen und es war so, sie haben den Sabbat gehalten und ich habe sie dann aus den Augen verloren. Es war Freitagabends dann eben nicht so, dass ich da regelmäßig dorthin gehen konnte. Aber es war so, derselbe interessante und bestimmt von Gott berührte Mensch, der sein Leben grundlegend geändert hat, hat mir auch einmal gesagt gehabt, du weißt schon, dass Jesus den Sabbat gebrochen hat. Und ich, ja, wie jetzt? Und genau, und dann hat er mir diesen Vers in Johannes gezeigt, ganz stolz, der war da ganz stolz darauf. Ich hab ihn gerade nicht parat, er ist nicht der Zentrale, doch hier ist er. Johannes 9,16, da steht, da sprachen etliche der Pharisäer, der Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Die anderen sprachen aber, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es war Zwietracht unter ihnen. Die Pharisäer sagten, Jesus hält den Sabbat nicht. Habe ich ja gesagt, ja Mensch, aber wer hat denn Jesus ans Kreuz gebracht? Nein, aber das, nein, da steht's und die Bibel ist die Wahrheit, Jesus hält den Sabbat. Ja gut. Ja, so war das. Wir konnten uns nicht einig werden und ich habe ihn trotzdem geschätzt. Nun, und ich bin auch davon überzeugt, dass die heutige Predigt nicht abschließend dieses Thema beenden wird. Ich bin aktuell der Meinung, dass, oder ich glaube, dass Gott eben es so gemacht hat, dass es eine freie Entscheidung bleiben soll. Man kann es auch anders sehen. Und ich möchte nur eben das, wovon ich überzeugt bin, heute hier darstellen. Und eben alle Bibelverse, die zum Zeitpunkt vor 2 Wochen, wo ich die Predigt gemacht habe, bekannt waren und auch eine neue Haltung berücksichtigen, die dagegen gebracht werden. Also Anti-Sabbat-Verse und andere Verse, die angeführt werden, möchte ich heute mit euch gemeinsam betrachten. Seht es mir nach, wenn ich eben aus diesem Grund viele Verse anbringe. Ja, ich möchte fast sagen, Glaubensbruder. Nun, es ist natürlich kein Siebenten-Tags-Adventist, aber ein Mensch, der an Jesus Christus und an seine Erlösung, an seinen Erlösungsdienst glaubt, der hat sich auf diesen Vers bezogen. Römer 6,14. Die Sünde hat ihre Macht über euch verloren, denn ihr seid nicht länger an das Gesetz gebunden, sondern er lebt von der Gnade Gottes. Ich habe jetzt zwei Versionen, Hoffnung für alle und die Elberfelder angeführt. Und hier steht, ihr seid nicht länger an das Gesetz gebunden. Hat er vielleicht recht gehabt? Der Christ des Cafés? Aber wir müssen nur einen Vers weiterlesen, um zu erkennen, was Paulus zum Ausdruck bringen wollte, vor allem was er nicht zum Ausdruck bringen wollte. Römer 6,15 und folgender Vers. Heißt das nun, dass wir sündigen dürfen, weil wir nicht unter dem Gesetz stehen, sondern unter der Gnade? Keineswegs. Dieser Vers ist eigentlich schon eindeutig. Und er führt dann an, ihr wisst doch, wenn ihr euch als Sklaven zum Gehorsam verpflichtet, dann seid ihr Sklaven dessen, dem ihr gehorchen müsst. Ihr seid entweder Sklaven der Sünde, die zum Tod führt, oder des Gehorsams, der zur Gerechtigkeit führt. Wollen wir also durch das Halten des Gesetzes, der Gebote gerettet werden? Nein, natürlich nicht. Wir können das auch nicht. Wir können nur durch Gnade gerettet werden. Und wir lesen diesen Gedanken in Paulus in allen seinen Briefen. Wir lesen ihn in Galaterbrief, im Epheserbrief und wir lesen ihn auch im Römerbrief. Diesen Absatz habe ich auch nochmal herausgeholt. Wir sind jetzt in Römer 3 und ich habe hier die Verse 23, 24 und folgende Verse angebracht. Und der entscheidende Vers, der hier zur Predigt entscheidend ist, ist Römer 3, 28. Römer 3, 28. Denn wir urteilen, dass ein Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. In den Versen vorher lesen wir, im Vers vorher lesen wir in 3, 27, wo ist denn der Ruhm? Es ist ausgeschlossen worden. Durch was für ein Gesetz? Durch welche Werke? Nein, nur durch das Gesetz des Glaubens. Und Jesus wusste, dass ihm die Pharisäer hier an den Kragen wollen. Sie würden ihm einen Strick daraus drehen. Und das hat er in allen seinen Briefen ausgeführt. Einen Vers, beziehungsweise einige Verse weiter, in Römer 3, 31, da lesen wir ganz eindeutig, wie die Haltung Paulus war. Heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne, sondern wir bestätigen das Gesetz. So. Wir werden also nicht gerettet durch das Halten der Gebote. Nun, wir werden nicht gerettet durch das Halten der Gebote, weil es eben kein Mensch schafft. Natürlich, das ist uns nicht möglich mit unserer sündigen Natur, immer zu jeder Zeit, von Anfang an, von Stunde Null an unseres Lebens bis zum Ende alle Gebote zu halten. Und dadurch können wir nur durch Gnade gerettet werden. Aber wenn wir wissentlich die Gebote übertreten, dann sage ich, ist es ein Zeichen dafür, dass Jesus noch nicht in unserem Herzen lebt. Man kann sagen, dass das Halten der Gebote aus unserer Sicht eine natürliche Reaktion ist auf die Erlösung, die wir erfahren in Jesus Christus durch die Bekehrung und die Entscheidung für Jesus. Dann wollen wir ihm nachfolgen und die Gebote halten. Es wird gesagt, dass Jesus das Gesetz erfüllt hat und wir darum nicht mehr unter dem Gesetz leben, sondern unter der Gnade. Heißt das jetzt, dass, weil Jesus die Gebote gehalten hat, das Gesetz erfüllt hat, dass wir sie nicht mehr halten müssen? Ich habe ein Beispiel herausgeholt, wo Jesus das Gesetz erfüllt hat. Matthäus 3, 13 bis 15, das sind Verse, die wir sehr gut kennen, die Taufe Jesu nach Matthäus Kapitel 3, 13 bis 15. Ich lese die Verse. Dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um von ihm getauft zu werden. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe nötig, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so sein, denn also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Dann lässt er es ihm zu. Heißt es jetzt, weil Jesus getauft wurde, sollen wir nicht mehr getauft werden? Heißt das, weil Jesus nicht gelogen hat, dass wir lügen dürfen oder vielleicht sogar sollen, um nicht unter dem Gesetz zu stehen, um nicht verloren zu sein? Ich glaube, es wird ziemlich eindeutig. Nein, natürlich nicht. Er ist unser Vorbild. Er hat es so gemacht und wir sollen es ihm gleich tun, nach Möglichkeit. Wenn Jesus auch nur ein einziges Mal gesündigt hätte, wäre sein, und nur eine Kleinigkeit vielleicht, sein Tod am Kreuz wäre gerecht gewesen. Er wäre nicht wieder auferstanden. Eine Sünde hätte gereicht, ein Augenblick. Er hat es aber nicht gemacht. Gott sei Dank. Ja. Ich möchte zum Warmwerden, zum Einsteigen in Bezug auf meine Predigt einige Verse anführen, die in großen Denominationen, evangelischen Denominationen hauptsächlich, angeführt werden, um zu zeigen, dass wir nach dem Tod Jesu den Sonntag halten sollten, den ersten Tag der Woche. Der erste Tag der Woche wird 8-mal erwähnt im Neuen Testament, 3-mal davon etwas tiefergehend, 5-mal wirklich ganz nebensächlich. 3 Stellen also. Die erste Stelle, Johannes 20, Vers 19. Johannes 20, Vers 19. So wird es immer gesagt. Die Jünger am Abend aber desselben ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt waren. Naja, dann ist es doch ein Zeichen, die Jünger sind versammelt am ersten Tag der Woche. Dann sollen wir uns doch auch am ersten Tag der Woche versammeln. Aber wenn wir den Vers ganz lesen, das war ganz direkt nach der Kreuzigung, haben die Jünger hier die Auferstehung Jesu gefeiert? Nun, ich löse es auf. Das ist der ganze Vers. Sie hatten zu der Zeit noch Angst. Sie glaubten nicht an die Auferstehung. Die Türen waren verschlossen aus Furcht vor den Juden. Dann kam Jesus mitten unter ihnen, trat ein und sagte, Frieden sei mit euch. Die Jünger dann glaubten an die Auferstehung und sie freuten sich. Es gab einen Jünger, der war da nicht dabei. Das war der Thomas. Der sagte, also ich glaube das erst, wenn ich ihn gesehen habe, wenn ich meine Finger reingelegt habe. Zu diesem Zeitpunkt, kurz vorher, waren da einige Frauen zu ihnen gekommen. Das lesen wir in Lukas. Sie glaubten das noch nicht. Da wurde keine Auferstehung gefeiert. Das ist kein guter Vers, um das zu belegen, wenn man das tun will. Nun, wir machen weiter. Apostelgeschichte 20, Vers 7 und 8. Apostelgeschichte 20, 7 und 8. Am ersten Tage der Woche aber, da die Jünger zusammenkamen, das Brot zu brechen, predigte ihnen Paulus und wollte des anderen Tags weiterreisen und zog die Rede hin bis Mitternacht. Und es waren viele Lampen auf dem Söller, da sie versammelt waren. Also, es war der erste Tag der Woche und es war dunkel. Welcher Tag ist es? Was würden wir heute sagen? Ich sage dazu im Winter Samstagabend. Für mich ist Sabbat von Freitagabend Sonnenuntergang bis Freitagabend, bis Sabbatabend Sonnenuntergang. Und danach sage ich, gut, wir können am Samstagabend noch einkaufen gehen im Winter. Das sind meine, so rede ich das, ich weiß nicht, ob das jetzt für euch okay ist. Es heißt Sonnabend. Nun, Paulus wollte am Sonntag abreisen. Das war kein heiliger Tag für ihn. Sie haben am Samstagabend, am Sabbat weitergesprochen. Habt ihr das schon mal erlebt, dass ihr eine Veranstaltung hattet, mit Geschwistern zusammen wart oder ein Evangelist war da und es ging nach Sabbatabschluss noch weiter am Samstagabend? Genau das ist hier passiert. Dazu kommt noch, dass sie täglich versammelt waren. Das ist also auch hier keine Auferstehungsfeier und keine Heiligung des ersten Tages. Diese Begebenheit, dieses Treffen wird auch nur erwähnt, weil ein Jüngling, Eutychus, verstorben ist. Er ist, weil Paulus so lange gesprochen hat, eingeschlafen. Er ist vom zweiten oder dritten Stock runtergefallen und ist gestorben und Paulus hat ihn auferweckt. Ja, es war also die Nacht auf den Sonntag und nicht der Sonntag selber. Der letzte Vers, der generell so in den großen Gemeinden aufgeführt wird, ist 1. Kolosser 16, 2. 1. Korinther, vielen Dank. Die Korrektur kam aus der Gemeinde, sehr gut. Ich hätte es besser aufschreiben müssen. 1. Korinther 16, 2. Kolosser hat gar nicht mehrere Briefe. Ne? An jeglichem ersten Tag der Woche lege jeder bei sich selbst unter euch und sammle, was ihm gut dünkt, auf das nicht, wenn ich komme, dann zuallererst die Steuer zu sammeln sei. In manchen Übersetzungen steht bei euch zu Hause, hier steht jetzt bei euch selbst, am ersten Tag der Woche. Ist das jetzt eine Versammlung, die Auferstehungsfeier, die Heiligung? Nein, es ist bei sich zu Hause, soll man was zusammenlegen, dass wenn man sich versammelt, dass dann alles schon da ist. Hat jemand von euch schon mal erlebt, dass das Geld ein bisschen knapp ist und man hat die Entscheidung, nehme ich es ernst und ich mache am Anfang des Monats die Überweisung oder warte ich bis zum Schluss? Ich habe das schon erlebt und ich habe mich entschieden, raus damit. Ich glaube dran, entweder oder. Und das war am Anfang, war mein Konto noch gefüllt, dann habe ich den Zehnten überwiesen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Gott hat mich reichlich gesegnet, ich bin dankbar und genau das ist es hier auch, keine Versammlung. Ja, Gott liebt uns und überlässt uns eben nicht den Tod. Er starb für uns, er hat, wie wir es auch in der Sabbatschule besprochen haben, er starb für uns den Tod, den wir verdient hätten. Das Gesetz hat uns eben ja, zum Tode verurteilt, weil wir es übertreten haben. Und wir bekommen den Freispruch, die Gnade durch den Dienst Jesu vor dem Gesetz eben. Wer also unter dem Gesetz steht, wer ungehorsam ist, der wird angeklagt durch das Gesetz. Und das geht jedem so. Und weil Gott uns liebt, begnadigt er uns eben. Und diese Erlösung, die können wir dann eben als Geschenk annehmen. Gut. Ich möchte noch weitere Verse anführen. Es gibt noch einige andere Verse, die da eine Rolle spielen könnten, aber ich möchte es auf die wesentlichen Verse begrenzen. Wir kommen jetzt zu den Versen hier in Römer 10,4. Hier steht, denn Christus ist des Gesetzes Ende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Das Gesetz endet, steht hier. Und man würde es wörtlich genommen als Widerspruch zur gesamten Schrift ansehen. Die Erklärung, die findet sich relativ schnell, das kann man bestimmt nicht auf die Schnelle so nachvollziehen, aber wenn wir in 1. Petrus reinschauen, 1. Petrus, 1. Kapitel, Vers 9, da steht, und ich lese die Verse vorher, um es in Kontext zu bringen, 1. Petrus 1, Vers 8, beziehungsweise auch noch den Vers 6, in derselben Macht und Seligkeit werdet ihr euch freuen, wenn nun offenbart wird Jesus Christus, Vers 8, welchen ihr nicht gesehen und doch lieb habt und nun an ihn glaubet, wiewohl ihr ihn nicht sehet, und werdet euch freuen und herrlicher und unaussprechlicher Freude und das Ende eures Glaubens davonbringen, nämlich der Seelenseligkeit. Wenn der Glaube endet, sollen wir glücklich sein? Nein, natürlich nicht. Die Auflösung ist das, was in einigen Bibeln auch so übersetzt ist, das Endziel eures Glaubens, das Ergebnis eures Glaubens ist der Seelenseligkeit. Und genauso auch in Römer 10, 14, denn Christus ist das Endziel des Gesetzes, das Ergebnis des Gesetzes ist Christus. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Wenn wir das Gesetz zu Ende denken, kommen wir zu Jesus Christus. Er hat das Gesetz gehalten und auch Jesus Christus ist für uns ein Spiegel, genauso wie es das Gesetz ist. Das Gesetz kann uns nicht reinigen. Das Gesetz kann uns nicht erlösen. Es zeigt uns, wo wir den Erlöser brauchen. Wir sehen das Gesetz, wir sagen, ups, Ehebruch ist tatsächlich so ernst zu nehmen? Naja, dann bittet man um Vergebung und weiß, da habe ich jetzt wirklich einen Fehler gemacht. Das ist kein Spaß. Und Jesus Christus ist derjenige, der uns reinigt. Genauso, wenn wir Jesus Christus anschauen. Auch er zeigt uns, wie er war, wie er ist, wie Gott ist. Er hat rein und ohne Fehler. Das ist eben das, was das Ziel ist. Das Ende, das Ziel. Es ist altes Lutherdeutsch, ein wunderschönes Deutsch. Genau. Nun, ich hoffe, dass die Zeit jetzt nicht zu sehr von mir überstrapaziert wird. Wir kommen zu den zentralen Anti-Sabbat-Versen. So wurden sie teilweise genannt und werden auch so aufgeführt. Kolosser 2,16. Jetzt sind wir bei Kolosser. Kolosser 2,16 und 17 lese ich: So richte euch niemand über Speise und Trank oder in Ansehung eines Festes oder Neumondes oder von Sabbaten, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind, der Körper aber ist Christi. Etwas provokant, ein Trinker sagte mal, im Neuen Testament ist Saufen erlaubt. Macht euch kein Gewissen über Trank, steht hier. Und andere sagen, wir können Blutwurst essen, wir können Schweinefleisch essen, macht euch kein Gewissen über Speise. Und genauso steht da auch, macht euch kein Gewissen über Sabbate. Ja? Aber das ist beim Saufen, glaube ich, ziemlich eindeutig. Die Bibel kann doch nicht gemeint haben, trinkt, was ihr wollt. Trinkt so viel ihr wollt. Macht euch kaputt, macht eure Familien kaputt. Trinkt womöglich noch irgendwas Giftiges, dass ihr ins Krankenhaus müsst. Nein, das ist anders zu verstehen. Und genauso auch bei den Sabbaten, die hier aufgeführt werden. Feiertage, Neumonde, Sabbate. Es gab viele Regeln im Alten Testament. Das Volk Gottes hatte einen Opferdienst bekommen. Schon seit dem Sündenfall gab es Opferdienst. Wir erinnern uns, Kain und Abel, das Lamm, das angenommen wurde, die Früchte der Ernte, die Gott nicht gefallen haben, sie waren nicht das Bild des zukünftigen Erlösers. Es gab Feiertage. Wir lesen das in 3. Mose. Ich habe das jetzt nur mal hier angebracht. Wir fliegen darüber. Im 3. Mose 23 lesen wir, dass am 10. Tag des 7. Monats ist der Versöhnungstag. Da sollt ihr eine heilige Versammlung halten, eure Seelen demütigen und dem Herrn Feueropfer darbringen. Ihr sollt an diesem Tag keine Arbeit verrichten, denn es ist der Versöhnungstag zu eurer Versöhnung. Wir lesen also etliches über Tage, die kein wöchentlicher Sabbat waren, sondern festgelegte Tage im Ablauf des Monats. Das war also jedes Jahr ein anderer Wochentag. Es gab dort ganz genaue Regeln über Opfer, Sühnopfer, Dankopfer, Brandopfer, Speisopfer, alles ein Schatten auf Jesus Christus, der das wahre Lamm Gottes, das wahre Opfer ist. Und wenn wir das mit Hesekiel 45,17 vergleichen, dann wird das ganz eindeutig, wenn wir uns Kolosser 2,16 vor Augen noch halten und ich lese eben Hesekiel 45,17, dann wird deutlich, worauf sich Paulus eindeutig bezogen hat, auf diese Feiertage. Der wöchentliche Sabbat stand überhaupt nicht zur Debatte. Der war da nicht Thema. Ich lese jetzt Hesekiel 45,17. Und der Fürst soll die Brandopfer, Speisopfer und Trankopfer ausrichten auf die Feste, Neumonde und Sabbate, auf alle Feiertage des Hauses Israels. Er soll die Sündopfer und Speisopfer, Brandopfer und Dankopfer tun zur Versöhnung für das Haus Israel. Jesus war gekreuzigt, gestorben, auferstanden. Es entstand eine christliche Gemeinde, es gab Judenchristen. Und die Frage war, wie sollen wir es handhaben mit diesen Feiertagen? Was hat Paulus uns erklärt? Ihr könnt sie halten. Das ist nicht verboten. Die Tage zumindest. Aber ihr braucht euch kein Gewissen darüber machen, wenn Heidenchristen dazukamen. Nein, ihr müsst das nicht mehr lernen. Ihr habt die Erfüllung erlebt, Jesus Christus. Lasst euch da kein schlechtes Gewissen machen. Zu diesen Feiertagen. Ihr habt die Erfüllung erlebt. Der zweite Anti-Sabbat-Vers findet sich, ich habe, glaube ich, jetzt den falschen Vers hier, ja, hier ist er. Der findet sich in Römer, Kapitel 14, Vers 5. Römer, Kapitel 14, Vers 5. Einer hält einen Tag vor dem anderen, der andere aber hält alle Tage gleich. Ein jeglicher sei sich seiner Meinung gewiss. Nun, wenn ich jetzt die Predigt beenden würde, wären wir doch gewissermaßen vielleicht unsicher, je nachdem. Nun, die Erklärung hier, ich kann noch Römer 14,6 lesen. Welcher auf die Tage hält, der tut's dem Herrn. Und welcher nichts darauf hält, der tut's auch dem Herrn. Welcher isst, der isst dem Herrn. Denn er dankt Gott. Welcher nicht isst, der isst dem Herrn nicht und dankt Gott. Tut alles zur Ehre Gottes. Das auf jeden Fall können wir rauslesen, ja? Da sind wir uns einig. Nun, wer hier auf den Sabbat sich beziehen möchte, der hat meiner Meinung nach den Kontext nicht beachtet. Denn wie oft taucht der Sabbat im Römerbrief auf? Nullmal. Der Sabbat spielte hier keine Rolle. Wir haben tatsächlich im Römerbrief einen Brief, den Paulus an die christliche Gemeinde in Rom schrieb. Und dort war der Sabbat nicht das entscheidende Thema. Vielmehr Thema waren Tage, die im Römischen Reich Kult waren, in Rom, Hauptstadt des Römischen Reiches. Dort gab es Tage zu Ehren verschiedener Götter. Es gab Fastentage, es gab Feiertage, wo viel gegessen wurde. Ein Thema, das für Christen eine Rolle gespielt hat, war Fleisch, das ursprünglich Götzen, also ja, den römischen Göttern geopfert war. Darf man das essen oder nicht? Und das ist genau das, was Paulus hier beschrieben hat. Wenn jetzt ein römischer Mensch, egal ob Sklave oder Herr, in Rom Christ wurde, dann sagt Paulus ihm, du kannst ruhig einen Fastentag halten, wie du es gehalten hast, aber bitte tu es zur Ehre Gottes. Du kannst Fleisch essen, okay, alles in Ordnung, aber mach's bitte zur Ehre Gottes. Egal, ob du isst oder nicht isst, ob du diesen Feiertag hältst oder nicht, der Sabbat war hier überhaupt gar kein Thema. Das war die kurze Erklärung darauf. Nun, wie gesagt, ihr Lieben, ich habe die Predigt vielleicht jetzt in einem Ton gehalten, der nahelegt, man muss es genau so akzeptieren. Und ich bin der Meinung, nein. Ich bin noch dabei, mich auseinanderzusetzen mit, ich bin davon überzeugt, guten, treuen Christen, die den Sabbat nicht angenommen haben. Und ich habe da noch nicht alles durchgedacht, was sie so sagen. Und ich bin eben der Meinung, jeder soll selber prüfen können und entscheiden. Es gibt noch einen letzten Punkt, vielleicht der entscheidendste. Einen Punkt, der in den Internetseiten müssen Christen den Sabbat halten, auftauchen. Schon allein diese Überschrift finde ich schwierig. Müssen? Nein. Dürfen, sollen, können wir den Sabbat halten? Genau, das wäre die Frage. Aber es fiel inzwischen auf, wenn man die Internetseiten anschaut, dass die Christen ja 9 Gebote halten. Das ist irgendwie aufgefallen mittlerweile. Ist eigentlich komisch. Nur dieses eine Gebot steht zur Debatte, denn kein Christ würde sagen, ich will andere Götter haben, den Namen Gottes missbrauchen, Vater und Mutter nicht ehren, lügen, stehlen. Das ist ganz klar. Es geht um den Sabbat. Also, wie können wir dieses Problem lösen, wenn man den Sabbat nicht halten will? Nun, eine Erklärung könnte man ja nennen. Und zwar, der Sabbat ist doch ein Ausblick auf die Ewigkeit. Der Sabbat hat was von Ruhe, von Frieden. Und ist es nicht Jesus, der uns Frieden schenkt? Nun, wir lesen in Matthäus, das habe ich jetzt hier nicht aufgeführt, in Matthäus 12 lesen wir eine Diskussion. Die Jünger Jesu, die haben die Sabbatregeln nicht so eingehalten, die Pharisäer aufgestellt haben. Und es ist in der christlichen Welt bekannt, dass das keine wirklichen Gebote waren, sondern Satzungen der Pharisäer, die Angst hatten, dass es nochmal ein Exil gibt, nochmal eine Strafe Gottes, Regeln, die nicht wirklich einzuhalten waren. Aber vor diesen Diskussionen um den Sabbat spricht Jesus in Matthäus 11 am Ende berühmte Worte über seinen Frieden, den er geben will. Und die möchte ich weiß nicht, ob ich sie angeführt habe. Ja, doch. Matthäus Kapitel 11, Verse 28 und 29. Sehr wertvolle Verse, natürlich. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ist das jetzt ein Ersatz für den Sabbat? War der Sabbat ein Ersatz hierfür? Welchen Frieden gibt Jesus Christus uns? Ist das der Sabbatfrieden, den er hier anbietet? Das tut weh, wenn man sich diesen Gedanken etwas tiefer betrachtet. Ich habe das Nein gehört im Plenum, vielen Dank. Nein, Jesus gibt uns den Frieden in einer untergehenden Welt. Wir haben den Tod vor Augen, wir nehmen ihn wahr. Alter, Krankheit, Leid, davon gibt Jesus Christus uns wahrhaftig den Frieden. Auch wenn wir sterben, wenn wir Jesus haben, an ihn glauben, ihn lieben, haben wir das ewige Leben. Wenn wir heute seinen Erlösungsdienst in Anspruch genommen haben, um Vergebung gebeten haben, dann haben wir jetzt das ewige Leben. Ich habe das in letzter Zeit nochmal so tief gespürt, welche Veränderung das bewirkt, das Leben mit ganz anderen Augen zu sehen. Ich habe jetzt das ewige Leben. Ich weiß aus Studien, nicht 100% der Gemeinde glauben das. Statistisch gesehen sind es ein Drittel, die sich nicht ganz sicher sind. Terry de Boom hat das zum Ausdruck gebracht, als sie sagte, wenn ich mich anschaue, dann frage ich mich, wie ich gerettet werden kann. Wenn man wirklich ehrlich ist und die Sünden betrachtet und sein Wesen betrachtet, kann das wirklich sein? Terry de Boom sagte aber weiter auf die Erlebnisse, die sie hatte, wenn ich aber Gott betrachte, dann weiß ich nicht, wie ich verloren gehen kann. Ja, ihr Lieben, genau diesen Frieden schenkt Jesus Christus. Wir werden alt, wir werden krank, einige sterben und sie haben das ewige Leben. Das ist nicht vergleichbar mit dem Sabbatfrieden. Den Sabbat konnten Adam und Eva genießen in einer ungefallenen Welt, wo es nur den Verstörer gab. Der Sabbat ist wertvoll. Der Sabbat wird in der Ewigkeit gehalten. Sabbat für Sabbat werden wir zusammenkommen. Das ist was anderes. Versteht ihr? Wenn jemand sagt, wir brauchen den Sabbat nicht mehr, weil wir Jesus haben, dann finde ich das ein bisschen reduzierend in Bezug auf den Dienst, den Jesus uns getan hat. Ich finde, das ist nicht vergleichbar. Gut, wir könnten das Joch noch weiter betrachten, dieses liebevolle Joch, das Gott uns gibt. Wenn wir ihm nachfolgen, haben wir ein leichtes Joch. Ein Joch, das uns unser Haupt erheben lässt. Gott selber hebt es uns an, dass wir Frieden haben können. Und ich möchte diese Predigt an der Stelle beenden, in der Hoffnung, dass es dem einen oder anderen helfen wird, liebevoll vielleicht mit Christen anderer Denominationen umzugehen. Ich wünsche mir nicht, dass wir da rechthaberisch sind. Ich wünsche mir, dass wir zumindest selbstsicher sind, aber liebevoll bleiben. An der Stelle wünsche ich uns hiermit in Zukunft gottesreichen Segen. Ich würde zum Abschluss gerne beten. Ja, großer Gott im Himmel, du hast heute eine Kindergeschichte gehört, eine kleine Missionarin, die viel bewegt hat. Und du hast heute eine Predigt gehört von mir über den Sabbat. Herr, bitte schenk uns Liebe. Schenk uns Liebe für die Christen in dieser Welt. Vor allem die Glaubensbrüder, die Glaubensgeschwister, die leiden deines Namens willen, ob sie den Sabbat erkannt haben oder nicht, das spielt hier keine Rolle. Sie sind bereit zu leiden, zu sterben wegen dir, weil sie von dir nicht ablassen wollen. Herr, bitte schenke uns zum einen die Sicherheit, dass wir uns nicht verunsichern lassen, ob der Sabbat der richtige Tag ist oder nicht. Du hast es gesagt und so ist es eben. Schenk uns aber bitte auch die Liebe im Umgang mit den Menschen, die das anders sehen, Herr. Und mit deiner Hilfe können wir hier weit überwinden. Wir können Zeugen sein, wir können Licht sein. Und ich danke dir jetzt schon für alle Erfahrungen, die du uns hier in Zukunft geben wirst. Lob, Preis und Ehre dir in Jesu Namen. Amen.